Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Schönen guten Tag. Wir haben ja beim letzten Mal damit aufgehört, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt mal nochmal in die Vorbereitung rein und auch ein bisschen vielleicht tatsächlich ein klein wenig konkreter. Ich nenne das oft so, wenn der Abschied konkreter wird, dann nenne ich das oft so, dass ich sage, die Wegweiser stehen auf Abschied. Und wenn dann sozusagen, das wissen Menschen, je älter sie werden, da wissen sie, dass die Zeit vor ihnen kürzer ist als die Zeit, die hinter ihnen liegt und so weiter. Solche Berechnungen machen ja fast alle Menschen. Und wenn jemand dazu noch eine Krankheit hat, wo wir ja vielleicht das, wo das eintritt, was wir letztes Mal gesagt haben, dass die Seelenflügel größer werden und scheinbar ein körperlicher Abbau stattfindet. Dann stehen eigentlich die Wegweiser mehr und mehr tatsächlich auf Abschied. Und das ist eine Sache, dann müsste eigentlich auch die Vorbereitung einsetzen, ne? Spätestens dann, würde ich mal sagen.
Ja, ich würde mal sagen, das ist eigentlich auch schon fast zu spät.
Klar, Kindergarten wäre schon angebracht.
Zumal das ja jetzt von dir beschriebene ja dann jetzt der normale Alterungsvorgang ist, dass man sich sukzessive auf diesen Auszug aus dem Körper sozusagen vorbereitet. Aber was ist mit all denen, die sehr viel früher schon gehen müssen? Sei es durch Krankheit, sei es durch Unfälle,
ja,
sei es auch durch Suizide. Also das sind ja alles dann Momente, die, sagen wir mal, vielleicht noch weniger Vorbereitung eventuell haben. Naja, auf jeden Fall ist es schon eigentlich das Gebiet der Sterbeheilkunde, oder Claudia?
Ja, klar.
Also wenn man da jetzt einfach sagt, wenn es wirklich 9 Monate dauert, bis ein Mensch ausgetragen ist in der Schwangerschaft und geboren werden kann, hatten wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal angesprochen, kann es dann nicht auch 9 Monate eventuell Zeit
Vorbereitung.
Der Vorbereitung schon, ja, sozusagen, was man manchmal erst im Nachhinein sieht, ne? Da hat also jemand, ja, schon 9 Monate lang eventuell, ja, gewusst, worauf er dazugeht.
Und zwar nicht über den Verstand gewusst, sondern irgendwo ganz tief in sich drin.
Richtig.
Eine Ahnung gehabt, dass da sozusagen etwas passieren würde. Und gleichzeitig, was du eben gesagt hast, diesen Begriff Suizid, ich glaube, diejenigen beschäftigen sich unfassbar viel mit der Thematik.
Absolut.
Unfassbar viel. Und diese Geschichte
tun's aber eben allein, leider.
Ja, die tun's alleine. Weil da kannst ja normalerweise nicht so viel drüber reden, ne? Sondern das ist ja, da nehmen wir ja als Gesellschaft auch das Mittel der Wahl, dass wir diejenigen unter Medikamente setzen. Und vielleicht nicht alle, aber da ist ja nun einiges noch im Orbit, was vielleicht gemacht werden könnte. Das heißt, wenn also es heißt, es gibt ja so 2 Begriffe, ich glaube, da haben wir mit dem Matthias Gockel auch drüber gesprochen, 2 Begriffe, wenn es heißt, die Medizin hat nichts mehr zur Verfügung und kann nichts mehr tun, dann gibt es die 2 Begriffe dafür, Frau Meier, Sie sind leider austherapiert, oder es heißt, die Diagnose heißt in Faust. In Faust heißt, es gibt nichts mehr, was getan werden kann.
Wie heißt das?
In Faust. Und das ist sozusagen das Gleiche wie austherapiert zu sein. So, und dann heißt es, nun klären Sie mal die letzten Fragen. Und dann denke ich immer, wenn ich diesen Spruch höre, den gibt es immer noch ganz viel. Und so wird manchmal noch gesagt, machen Sie sich eine schöne Zeit und klären Sie die letzten Fragen. Und dann denke ich immer, Punkt 1, wie soll das eigentlich ohne Begleitung eine schöne Zeit werden? Das erfordert viel, aus einem Abschiedsweg einen Weg so zu gestalten, dass das wie in meinen Augen ein goldener Weg wird. Der braucht ganz viel. Und was sollen die letzten Fragen sein, denke ich immer. Also viele Menschen denken, die letzten Fragen sind damit erledigt, eine Patientenverfügung zu machen und ein Testament aufzusetzen. Und dann denke ich immer, nee, das ist eine Technik, das kann man beim Kaffeetrinken machen. Aber die letzten Fragen sind andere.
Naja, das sind natürlich die Fragen, die eher ins Spirituelle gehen, ne?
Genau.
die einmal eventuell psychologisch zurückgehen ins eigene Leben. Was hat mir eigentlich die Kraft gegeben in meinem Leben? Wie bin ich mit schwierigen Sachen umgegangen?
Das meinte ich mit der Lebensbilanzierung zum Beispiel, mit der Lebensart, wie ich das ja genannt habe, mit diesen ganzen Fragen, damit jemand aus dem Grübeln dreht sich im Kreis. Und wenn jemand aus dem Grübeln ins Denken kommen kann, wer weiter denken kann, kann auch weiter handeln. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Das heißt, eine Denkgrenze zu überhüpfen, würde es wahrscheinlich bedeuten. Und um diese Fragen geht es. Ich habe einen Mann bei mir gehabt, der hat an der Uni eine Pflegeschule geleitet. Und die ganzen Pflegenden unterrichtet und auch alles Mögliche gemacht. Der hat seine eigene Frau begleitet, die sehr schwer krank war. Und der sagt zu mir, weißt du, die Pflege meiner Frau, das war überhaupt nicht das Problem. Die Fragen waren das Problem. Mit denen er nämlich, genau wie du gesagt hast, alleine war. Und das ist etwas, wo ich denke, da könnten vielleicht tatsächlich Abschiede im größtmöglichen Frieden für alle Betroffenen bei rauskommen, geht aber nur, wenn wir bereit sind, den Mund aufzumachen. Und zu fragen und uns selber im Leben mit den sogenannten letzten Fragen zu beschäftigen. Ich denke dann manchmal, die letzten Fragen müssen die ersten sein.
Ja, sie sind ja dann wieder die ersten.
Dann ja, aber so spät. Dass ich denke, wenn du das große Elend ist ja, wenn ich
dann... Nein, ich meinte jetzt, sie sind dann wieder die Ersten, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es dann weitergeht noch.
Ja.
Wenn man einmal durch den Tod gegangen
ist. Ganz genau. Ja.
Ja, also ich habe ja angefangen im vergangenen Jahr so Kurse für Sterbevorbereitung zu geben. Also Gespräche über den Seitenwechsel, nenne ich das ja, vom Umgang mit dem eigenen Sterben. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass das was sehr, sehr Wohltuendes ist und dass dadurch, dass es eben gedacht wird und man kann das manchmal eben sehr viel besser denken in der Kommunikation mit anderen gemeinsam, dass man dann besser ins Handeln kommt. Das heißt, dass man möglicherweise auch noch viel konkreter sein eigenes Leben nochmal in den Griff nimmt, wenn man sich schon mit der Endlichkeit des Wandelns auf der Erde auseinandergesetzt hat. Und auch, dass man möglicherweise schon mal sich vertraut macht mit der Frage, was kommt denn da noch? Also was denke ich denn dazu? Und damit meine ich jetzt nicht die vielen Konzepte, die es ja gibt. Ich meine jetzt weder den Buddhismus noch die Anthroposophie noch, also das alles nicht, sondern einfach, was lebt in mir?
Ja.
Also ganz persönlich in mir. Wie war mein Leben? Und wenn ich das jetzt ganz, ganz nah sozusagen mal an mich heranziehe, dann ergeben sich vielleicht, also Rilke sagt es ja schön, dass man langsam in die Antworten hineinlebt. Also man muss die Fragen selber lieb haben. Und das finde ich eigentlich was ganz Entscheidendes dabei. Dass man nicht so sehr aus Angst und Panik reagiert, sondern dass man eigentlich ein Interesse, also sprich ein Interesse, also ein Darinnensein entwickelt. Eine schöne, eine warme, liebevolle Qualität der ganzen Sache gibt.
Genau. Ich glaube, da sind wir völlig einer Meinung. Das heißt, weißt du, meine Enkelin, die hat mir, ich weiß nicht, ob ich es jemals gesagt habe, da war die so 4 oder 5 Jahre alt und sitzt bei mir und
Fragt dich, was machst du eigentlich, wenn du tot bist?
Und das ist doch, das geht doch darum, wenn ich weiß, je älter ich werde, stelle ich doch auch fest, dass ich auch mehr mit mir selber konfrontiert bin. Wer bin ich denn eigentlich? Und was war das denn? Das heißt, ich denke viel mehr in Essenz, die Essenz von meines Daseins.
Naja, ich könnte ja die Sache ganz pragmatisch an mich ranholen, indem ich frage, was machst du eigentlich, wenn du schläfst?
Ja, meint den kleinen Bruder, ne?
Richtig.
Genau.
Was machst du eigentlich, wenn du schläfst, Claudia?
Genau. Ja, das weiß ich nicht. Manchmal tingle ich drumrum.
Aha.
Manchmal tingle ich drumherum und manchmal denke ich auch dabei, wenn Menschen im Abschiedsprozess, ich habe da ja in dem einen Buch, was ich dran immer noch am Überarbeiten bin, die Hürden im Abschiedsprozess beschrieben. Die Hürden, die im Abschiedsprozess warten, die Sorge um die Nahestehenden, die Angst vor Schmerz und die, da gibt's auch die Sorge davor, den Abschied von Sinnlichkeit. Und manchmal denke ich, ich weiß gar nicht, ob das mit dem, ob wir tatsächlich von Sinnlichkeit Abschied nehmen müssen. Denn ich frage manchmal in meinen Gruppen, hat mal eine von euch schon mal geträumt, dass sie Sex hatte? Und dann sagen, melden sie, alle nicken. Und sag ich, das ist doch Sinnlichkeit pur, oder? Und ich habe schon davon geträumt, obwohl ich ja seit Jahren nicht mehr rauche, ich habe davon geträumt, dass ich rauche. Und das ist doch Sinnlichkeit pur. Das ist richtige sinnliche Wahrnehmung gewesen. Das heißt, es könnte sein, dass wir uns nur, wenn du die Frage stellst, was machst du, wenn du schläfst? Jetzt könnte ich sagen, ich rauche in dieser Realität nicht mehr, aber ich könnte ja mal schlafen.
Ja, es ist interessant. Also ich finde diese Frage wahnsinnig interessant. Was mache ich, wenn ich schlafe? Also das eine ist ja der Aspekt des Träumens.
Ja.
Da geschieht etwas offensichtlich, was bis hin in eine, wie kann man das dann nennen?
Es ist eine sinnlich wahrgenommene Realität.
Ja, oder eine sinnlich wahrgenommene Anmutung.
Ja.
Und das andere ist ja, wenn ich ganz tief schlafe, das finde ich immer interessant, woher kommt es eigentlich, dass ich manchmal morgens aufwache und das Gefühl habe, ich bin so unglaublich erfrischt?
Ja.
Und das ist nicht unbedingt der Fall, wenn ich jetzt besonders stark geträumt habe. Es ist auch nicht unbedingt der Fall, wenn ich sehr oft nachts aufgewacht bin und mich sehr stark mit irgendwelchen Resten meines hiesigen Alltagslebens beschäftigt habe. Sondern es ist eigentlich viel mehr der Fall, wenn ich so richtig tief weggesunken bin.
Mhm.
Und da ist für mich die interessante Frage, wo bin ich denn eigentlich?
Ja.
Also bin ich dann irgendwo sozusagen, ist das schon, wenn man sagt, der kleine Bruder des Todes, ist das schon ein Zustand, wo ich schon in der geistigen Welt, weil für mich ist es ja so, deswegen heißt mein Unternehmen Seitenwechsel, weil ich ganz sicher davon ausgehe, es ist ein Seitenwechsel. Und diese andere Seite, das heißt, sprich eine Welt, in der wir nur seelisch-geistig unterwegs sind. Wir sind eigentlich immer noch die gleichen, nur dann ohne Identität, wenn man so will. Ohne unsere hiesige, dieses, was wir uns hier so alles angeschafft haben, in der Rolle, in der wir hier hineingeboren sind und all das. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das jetzt alles damit in der Form so mit rübernehme. Oder ob ich sozusagen mehr in diese Essenz dann komme. Und wenn ich also tief schlafe, dass ich da dann ganz tief schon mal da drüben zu Gast bin jede Nacht. Eigentlich nicht nur in der zukünftigen, sondern das ist ja auch die Welt, aus der ich dann komme. Also wo ich schon mal war.
Ich habe immer ich bin ja manchmal flapsig und auch sehr pragmatisch und so. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie mit so einem, es gibt doch so kleine Hunde, die haben so Hundeleien, da kannst du auf den Knopf drücken, dann wird die wieder eingezogen.
Mhm.
Als ob wir die ganze Zeit wie
an der Leine sind, meinst du?
Als ob wir mit so einer, also es gibt ja einige, die sind dann poetischer, ich nenne das die Silberschnur.
Mhm.
Das heißt, das ist
auch hübscher durchaus als so eine wilde Hundeleine.
Selbstverständlich, klar. Es ist auch hübscher, viel hübscher auf jeden Fall. Poetischer. Aber das andere ist vielleicht auch, na, ist egal. Auf jeden Fall, dass wir die ganze Zeit mit der Silberschnur verbunden sind und wenn wir schlafen, wird die ausgerollt. Wenn ich richtig wach bin, habe ich alles eingezogen.
Mhm.
Und wenn ich schlafe, dann rolle ich das aus und wenn ich eines Tages sterbe, ist sie durchgeschnitten. Wie mit den drei Nornen, die eine spinnt den Lebensfaden, die andere webt ihn und die dritte schneidet ihn durch. Und so ähnlich.
Und man kann ja auch in der Meditation das Erlebnis haben, dass diese Silberschnur weit werden kann.
Ja.
Ich muss so oft an so jemanden wie den Dalai Lama oder Thich Nhat Hanh, den verehre ich eigentlich fast noch mehr. Also so Menschen denken, die ich weiß gar nicht, bin ja mit Zahlen nicht so gut, aber bestimmt ein Dreiviertel ihrer Lebenszeit oder die Hälfte ihrer Lebenszeit eigentlich meditierend verbringen. Also in Meditation, sprich nicht so gar nichts, die brauchen gar nicht so viel Schlaf, sondern die gehen dann an der Stelle, wo wir also als normale Menschen dann eigentlich wegschlafen würden. Ist ja vielfach unter der Meditation ja, so, dass Menschen dann einschlafen, statt an der Stelle dann eben einfach wach zu bleiben. Genau. Also ihren Geist sozusagen ja, scharf zu halten, aber doch diesen silbernen Faden eben fließen zu lassen, die Flügel auszubreiten und damit eigentlich dann dieses geistige Reisen, was man ja ganz allgemein mal so sagen könnte, beginnen kann.
Und was ich so spannend finde, ist, dass wir hier von Anbeginn an unseres materiellen Daseins hier haben wir die Materie zur Verfügung. Und ich frage mich manchmal, warum so viele Menschen vor der Materie, also entweder so reintauchen, dass sie nur noch konsumieren. Und es gibt einen großen Teil an Menschen, die, ich habe das Gefühl, die fliehen vor der Materie.
An wen denkst du jetzt so konkret?
An alle, die also, die größten Teile ihres Tages meditieren. Das ist ja auch ein bisschen, das ist ja fast ein bisschen ein Fliehen vor der Materie. Und es ist ja so, dass wir beides haben, weil wenn wir eines Tages tot sind, ist die Materie, dann kann ich Apfelkuchen denken, aber nicht mehr backen.
Naja, das sind eben diese Extreme dann immer, ne? Bin ja auch eigentlich eher ein extremer Mensch. Ich mag aber überhaupt keine einzige Form von Dogmatismus. Genau. Und jetzt zum Beispiel habe ich gerade so eine Phase, die nähert sich ihrem Ende gerade, dass ich eben nicht viel meditiert habe in den letzten, würde ich mal sagen, 2 Monaten. Und da bin ich inzwischen schon so entspannt, dass ich dann denke, naja, dann ist das offensichtlich nicht nötig. Also, oder wenn man bestimmte Medikamente nimmt, ne, dass man es einfach regelmäßig einnimmt und so, und irgendwann habe ich es eigentlich immer gehalten, dass ich dann irgendwann, wenn ich angefangen habe, das zu vergessen, dass ich dies einnehmen soll, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so.
Oh, ich wäre so froh in meinem Leben gewesen, wenn ich so mit dem Rauchen hätte umgehen können.
Das kann ich ja.
Ach, das kann ich nur. Das ist
ja komisch, ne?
Ja.
Aber das ist dieses, also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, an einer gewissen Durchlässigkeit zu üben. Aber da sind wir natürlich auch unterschiedlich in unserer Konstitution als Menschen. Ne? Die einen sind eben, also ich bin eher so der durchlässige Typ, immer schon gewesen, und andere halten halt stark fest oder sind halt eben die, was du eben sagtest, ne, die so gar nicht in der Materie ankommen, sondern ganz ständig da oben irgendwo nur abgehoben rumschwirren. Aber schön ist es tatsächlich, ja, zu üben. Also das als Aspekt zu verstehen. Ich weiß nicht, sind wir eigentlich heute, unsere Zeit scheint ja schon wieder um zu sein, dem vorbereitet sein mehr gekommen? Oder müssen, ich glaube, wir müssen noch eine dritte Folge dazu machen.
Auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall mit der Geschichte der letzten Fragen zugange gewesen. Und wir brauchen, und das machen wir, finde ich, nächste Woche, wir brauchen ein paar Hinweise darauf, was gehört denn zur Vorbereitung?
Damit können wir ja nächstes Mal mal anfangen.
Ja.
Ja, schön.
Schöne Woche.
Ebenso.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.